Yes, yes, yo! Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Herzlich willkommen, Thorsten Koch.
Servus Fabian, ja, was für ein Elan in deiner Stimme. Ich hoffe, das widerspiegelt sich auch auf die heutige Aufnahme, die heutige Folge. Wo wir natürlich auch wieder nicht alleine sind, sondern wir uns einen Kollegen haben eingeladen. Aber zuvor unser Thema heute, Copilot for Microsoft 365. Heißt es, glaube ich, richtig? Und vorweg sollten wir es anders nennen, indem wir vielleicht irgendwelche Abkürzungen nehmen. Seht es uns nach. Dieses lange Wort kann manchmal ganz schön lang sein, deswegen hier schon mal der kleine Teaser. Aber nun zu unserem Gast heute. Servus Andreas. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
Hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich riesig, dass wir heute über das Thema Copilot von Microsoft 365 zusammen sprechen und uns mal ein paar Gedanken machen, was das Ganze ist, wo es herkommt und was es vor allem unseren Endbenutzern so bringt. Ja, wer bin ich? Andreas Goldmann, hast du ja schon gesagt. Mein Name, bin Kompetenzcenterleiter für das Kompetenzcenter User Productivity und Collaboration bei der SVA. Das heißt, ich kümmere mich um alles rund um Kollaborationsthemen, eben nicht nur Microsoft 365, sondern wir haben unter anderem auch was von Cisco im Portfolio, bei der Google sind wir unterwegs und andere Hersteller, alle die sich rund um das Themenfeld Collaboration drehen und dort unterwegs sind. Das gucken wir uns an und schauen, was kann der eine und was kann der andere. Heute soll es aber ja primär um das Thema Copilot for M365 gehen, um meine Abkürzung in den Raum zu werfen.
Ja, geil. Ja, super. Vielen Dank, dass du da bist. Das heißt, selbst wenn wir mal irgendwie eine Folge rund um andere Themen machen wollen, die sich um Collaboration handeln, dann bist du quasi unser Dauergast.
Ja, definitiv, immer gerne. Ja,
stark, sehr, sehr cool. Ganz kurz noch, bevor wir in das Thema einsteigen, mich würde mal noch interessieren, wie ist so dein IT-Werdegang? Wie bist du dahin gekommen zu dem, wo du gerade jetzt gelandet bist?
Ja, ich bin gestartet 2007 in die IT, bin also schon eine ganze Weile unterwegs, habe ganz klassisch ursprünglich meine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker Systemintegration, der ein oder andere wird es kennen. Habe also auch viel schon gesehen auf dieser Welt, bin gestartet im Bereich Data Center, Infrastruktur mit Storage-Systemen, VMware-Virtualisierung und habe mich dann ein Stück weit entwickelt, thematisch in Richtung Citrix und VMware Horizon, damals hieß es noch VMware View. Habe also so das Thema klassisch VDI eine ganze viele Jahre im Consulting-Umfeld betreut und mich dann eben auf das Themenfeld Microsoft 365 fokussiert, wo ich jetzt so seit gut 5-6 Jahren unterwegs bin, das so mein Fokusthema ist. Habe also einen starken technischen Background und bin jetzt seit gut einem Jahr eben in dieser Rolle des Kompetenzcenterleiters und führe fachlich diese Themen, die ich gerade vorhin angesprochen hatte.
Ja, krass, da kenne ich dich ja nicht erst seit heute, aber es ist mir komplett neu, dass du ursprünglich aus dieser Virtualisierungsschiene kommst für so Citrix und Horizons. Das war mir bisher, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja mal wieder eine Mega-Überraschung. Sehr geil.
Voll der Underdog gewesen irgendwie. Unter dem Radar geflogen. Aber lass uns einsteigen in das heutige Thema. Wenn wir schon unter dem Radar fliegen, dann als unseren Co-Pilot. Vielleicht können wir so einsteigen, dass du uns mal kurz erklärst, was denn Copilot für Microsoft 365 denn ist.
Gerne. Ich versuche das mal relativ einfach darzustellen, sofern das möglich ist in dem Themenfeld. Copilot von Microsoft 365 ist im Grunde genommen eine Software-as-a-Service-Applikation, die Microsoft anbietet. Das Ganze integriert sich in verschiedene Office-Produkte der Microsoft. Die typischen kennt natürlich jeder, so in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, überall da integriert sich der Copilot und reichert die jeweilige Applikation um KI-Funktionalitäten an. Vereinfacht gesagt kann ich da entsprechend, ähnlich wie bei dem öffentlich verfügbaren ChatGPT, meine Prompts stellen, also meine Fragen an den Copilot stellen. Und der Copilot von Microsoft 365 generiert mir dann KI-basierend entsprechende Antworten daraus. Warum ist das in verschiedenen Produkten integriert? Weil ich je Produkt auch spezifische Funktionalitäten habe. Das heißt, beispielsweise in Excel kann ich mich darum kümmern, dass mich der Copilot unterstützt bei der Auswertung von meiner Daten, die in dem Excel vorliegen. Er kann mir Balkendiagramme erzeugen, Pivot-Tabellen erzeugen. Hingegen in PowerPoint beispielsweise kann er mir ein Draft für eine Präsentation auf Basis eines vorliegenden Word-Dokumentes erzeugen. Im Outlook kann ich E-Mails zusammenfassen lassen, ich kann E-Mails schreiben lassen und ähnliches. Das heißt, je Produkt, wo sich der Copilot integriert, gibt es spezifische Funktionen, die er mir anbietet und die er mir als Endbenutzer zur Verfügung stellt, um mein tägliches Doing, meine tägliche Arbeit zu unterstützen. Das heißt, so die auch gerade die sehr, sehr rudimentären Tätigkeiten, die wir alle immer noch jeden Tag erledigen müssen, wird künftig der Copilot für M365 übernehmen.
Ja.
Das so in aller Kürze.
Geil, dann hast du eigentlich schon alles gesagt. Dann können wir, glaube ich, heute schon diese Aufnahme beenden.
Ja, schönen Feierabend.
Danke, Andi. Togo, vielen Dank.
Moment mal.
Nee, genau. Machen wir erstmal langsam. Also du hattest jetzt ja erwähnt, es ist quasi ein, um es erstmal so einfach wie möglich zu halten, irgendwie was mit Chat und irgendwie was mit KI. Jetzt hattest du ja kurz erwähnt, man könnte sich ähnlich vorstellen wie bei OpenAI, nur um, falls es dort draußen immer noch jemanden geben sollte, der eben nicht weiß, was OpenAI ist oder was so ein Chatbot oder eine Chat-KI tut, nur mal kurz mal zusammengefasst, das ist ja im Endeffekt so, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Suchmaschine, zum Beispiel Bing. Ja, früher Bing und Google und wie sie alle heißen, DuckDuckGo oder was auch immer, ist ja völlig egal, oder meinetwegen auch von Yahoo oder you name it, habe ich ja eigentlich immer einen Begriff eingegeben und dann wurden mir bestimmte Ergebnisse angezeigt, die mich weitergeführt haben dann auf eine Webseite, wo ich dann entweder vielleicht auf Wikipedia oder auf irgendwelchen anderen Blogbeiträgen gelandet bin, die mir dann hoffentlich meine eigentliche Frage, die ich gar nicht in Google eingegeben habe, sondern ja eigentlich immer nur so ein Schlagwort eingegeben habe, mir irgendwie selber dann erarbeiten musste. Jetzt ist es ja so, durch OpenAI und auch andere KI-Modelle, die eingeführt wurden, habe ich ja die Möglichkeit, eben nicht mehr nur ein Schlagwort irgendwo einzugeben, sondern tatsächlich meine Frage auszuformulieren, so als würde ich sie einem Freund, einem Kollegen, Eltern, Kindern, wem auch immer stellen, Lehrer, bla. Also ich stelle quasi direkt eine Frage und irgendeine Magie, nenne ich es jetzt erstmal, du kannst uns bestimmt gleich sagen, was diese Magie dann wirklich ist, beantwortet mir dann, ähnlich wie es meine Eltern, meine Kinder, mein Lehrer, Lehrerin, Tutor, wer auch immer, Kollege, Kunde, beantwortet mir dann diese Frage in ausformulierten Sätzen. Das ist ja erstmal das, was so dieses Open AI ja für mich macht. Ist das grundlegend erstmal so richtig beschrieben?
Würde ich sagen, wichtig zu unterscheiden dabei ist noch, dass Open AI, das Unternehmen, hinter dieser ganzen ChatGPT-Thematik steht, die halt sehr intensiv durch die Presse gegangen ist. Das ist nochmal so, sollte man immer nochmal differenzieren. Und das, was Microsoft im Prinzip gemacht hat, ist, die sind vor gut anderthalb Jahren, ja, wahrscheinlich sogar eine ganze Weile länger, inzwischen schon mit der OpenAI eine Partnerschaft eingegangen. Die OpenAI war seinerzeit auf der Suche nach einem Partner, der Rechenzentrumskapazitäten zur Verfügung stellen kann für den ganzen fancy Shit, den sie entwickeln möchten. Und da kam Microsoft um die Ecke und sagte, hey, wir haben diese tollen Azure-Rechenzentren, da haben wir durchaus noch Kapazitäten zur Verfügung, die wir euch für eure Entwicklung bereitstellen können. Im Gegenzug dazu möchten wir aber bei der Entwicklung eurer Produkte involviert werden und vor allem auch unsere eigenen Produkte bereits darauf ausrichten und die KI-fähig machen. Und das war sozusagen der Deal, den die damals eingegangen sind, weshalb sie auch heute noch diese super enge Partnerschaft haben und warum auch Microsoft kurz nach Veröffentlichung des öffentlichen ChatGPTs seine eigenen Copilot-Produkte bereits announced hat und gesagt hat, hey, wir kommen da jetzt übrigens auch in Kürze um die Ecke und haben da etwas, was das basiert auf Azure OpenAI. Das ist so der grundsätzliche Werdegang dahinter.
Das heißt, das ganze Thema Copilot for Microsoft 365 kam ja wie Phönix aus der Asche. Also wir haben ja, also andersrum, ich gefühlt nehme das Thema Copilot vielleicht seit, und lass es jetzt vielleicht lang sein, einem Jahr so wahrscheinlich erstmal wirklich intensiv war. Ist das auch der Zeitraum, wo das ganze Thema gestartet ist oder gab es vorher schon was und jetzt nimmt es erst so richtig Fahrt auf und vielleicht auch, warum nimmt es jetzt dann erst so richtig Fahrt auf?
Ja, tatsächlich hat kurz nach der Veröffentlichung vom OpenAI ChatGPT die Microsoft auch 3-4 Monate später veröffentlicht, dass sie eben auch eine Produktsuite im Schubkasten hat, die Copilot-Produktsuite, die eben auf dieser OpenAI-Technologie basiert. Und der Trick bei der Sache, damit, weil natürlich zwei Hersteller, die irgendwie das Gleiche rausbringen, ist erstmal ein bisschen mysteriös. Man könnte denken, die kramen sich gegenseitig die Kundschaft ab. Microsoft spezialisiert sich aber eben auf den Business- und Enterprise-Bereich. Das heißt, gerade so das Thema ChatGPT ist eher gedacht für den privaten Consumer-Bereich und die Microsoft hat eben gesagt, wir hosten eigene Azure OpenAI-Instanzen für unsere Kunden in unseren Rechenzentren und auf diesen Azure OpenAI-Instanzen basiert dann auch der Copilot von Microsoft 365. Der nutzt das technologisch im Hintergrund. Und der Riesentrick bei der Sache ist eben alles, was in diese eigene private Azure OpenAI-Instanz fließt, die in meinem Tenant läuft, wird eben nicht dafür genutzt, irgendein Large Language Modell zu trainieren. Das heißt, ich kann da auch mit sensiblen Unternehmensdaten agieren, weil ich immer sichergestellt habe, dass alles innerhalb meines Tenants bleibt und nichts abwandert. Was ich bei dem öffentlich verfügbaren ChatGPT eben nicht sicherstellen kann. Das ist so die hauptsächliche Abgrenzung auch zwischen den beiden Produkten, plus dass Microsoft natürlich hergegangen ist und die KI-Funktionalitäten eben in seine eigenen Produkte integriert hat.
Jetzt lass uns mal, bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, was Microsoft kann und wie es uns dabei unterstützt und wie wir es eventuell sogar noch weiter in unsere Arbeitswelt integrieren können, möchte ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen in die KI-Welt oder in diese KI-Welt. Also weil es ist ja so, jetzt doch nochmal kurz ein Microsoft-Beispiel, Copilot von Microsoft 365 ist ja kein Clippy-Ersatz oder kein, wie hieß er auf Deutsch, Karl-Klammer-Ersatz. Also hier diese, in Word hatten wir ja früher diese Klammer, die da immer rumhüpfte und meinte, ich kann dir helfen und so bla. Und im Endeffekt konnte sie das ja gar nicht. Es ist ja, es geht ja viel weiter. Aber ich würde gerne nochmal auf den einen Schritt zurück machen und mir über und vielleicht kannst du uns erklären, warum geht es überhaupt viel weiter? Also wieso kann ich mich eigentlich mit dieser KI in meiner natürlichen Sprache unterhalten, wie ich es mit einem Mensch tue?
Mhm. Vereinfacht gesagt ist das die Magic dahinter immer zum einen das Large Language Model, was natürlich einen riesigen trainierten Content hat, der im Prinzip ja bis zu einem gewissen Stand vom Jahr her alle verfügbaren Informationen im Internet innehat, indexiert hat und ähnliches. Das Interessante bei der Sache ist genau genommen der Search Index. Es gibt immer so ein paar klassische Beispiele, was wir in unserem menschlichen Gehirn abspielen, was im Prinzip ein Computer von Haus aus nicht kann. Also mal als Beispiel zu nennen, wenn wir das Wort Tesla in den Raum stellen, dann verbinden wir als Mensch direkt, Tesla ist ein Automobilhersteller, ein Tesla ist üblicherweise ein Auto, das hat 4 Räder, das hat einen Elektromotor, das hat eine Scheibe etc. Das heißt, diese ganzen semantischen Verknüpfungen haben wir in unserem Gehirn von Haus aus vorhanden, weil wir diese ganzen Informationen miteinander verdrahten. Und das ist vereinfacht gesagt auch das, was der Copilot für M365 im Business-Kontext macht. Das heißt, der indexiert die gesamten Unternehmensdaten, die im Microsoft 365-Umfeld vorliegen, stellt entsprechende Referenzen her, sodass er dann weiß, hey, wenn ich etwas zu einem Projekt frage, einen Projektnamen in meinem Unternehmenskontext, gibt es Verknüpfungen zu bestimmten Personen, die diesem Projekt angehören, zu Themen, die in diesem Projekt behandelt werden, um das es geht. Das heißt, diese ganzen Verknüpfungen, ähnlich wie bei diesem Tesla-Beispiel eben, kann ich mit so einem semantischen Search-Index herstellen. Das ist so der Trick bei der Sache.
Es ist diese Herstellung des semantischen Indexes, also das Referenzieren dieser, bleiben wir mal kurz in dem Tesla-Beispiel, ist das auch der Grund, wo OpenAI dann gesagt hat, hey, pass auf, wir brauchen mehr Rechenleistung?
Definitiv. Also gerade der Aufbau von diesen Indexsystemen ist natürlich hochkomplex und rechenintensiv. Ne? Und da stößt du halt vor Herausforderungen, wenn du das gerade auch selbst hosten willst. Das sind natürlich riesige Grafikkarten aus dem Hause Nvidia, die da oftmals genutzt werden und ähnliches, die du beschaffen musst, um ähnliche Rechenpower selbst darstellen zu können, um eben diese Large Language Models auch trainieren zu können und das Ganze verwenden zu können. Und das war der Grund, wo OpenAI eben gesagt hat, hey, wir haben coole Ideen, wir haben Gedanken, was wir entwickeln möchten. Wir haben aber eben nicht die finanziellen Mittel, uns diese Rechenkapazitäten selbst zur Verfügung zu stellen und sind deshalb auf die Suche gegangen nach einem Partner, der sowas in der Art im Prinzip schon hat.
Unsere aufmerksamen Zuhörer werden mit Tesla noch was anderes verbinden können, denn wir haben auch dazu Teaser oder im Nachgang gerne nochmal drauf schauen, auch eine Podcast-Folge. Aber weiter im Kontext Copilot for M365 oder Microsoft 365, Entschuldigung. Welche Vorteile hat denn ein Unternehmen, wenn es diesen Service quasi für sich nutzt? Was dürfen sich denn die Unternehmen bzw. auch die Enduser da versprechen davon?
Ja, also das große Ziel bei der Einführung von dem Copilot for M365 ist immer Zeitersparnis in der Arbeitswelt. Das heißt also, die Idee ist, dass jeder User, der eine solche Lizenz bekommt, am Ende pro Tag eine gewisse Anzahl Minuten Zeitersparnis in seiner täglichen Arbeit hat. Das heißt, er muss oder sollte effektiver werden. Das ist so der große Rahmen, unter dem so eine Einführung immer steht. Die Microsoft hat relativ frühe Studien mal rausgebracht mit ihren Early Adopters, dass es im Durchschnitt 14 Minuten pro Tag pro User Einsparungen hervorruft, wenn der Copilot for M365 verwendet wird. Das heißt, gerade so diese stupiden Standardtätigkeiten, die man jeden Tag selbst erledigt, können von dem Copilot übernommen werden und führen eben dazu, dass ich als Person, als Endbenutzer eine Zeitersparnis in meiner Arbeitsweise habe und mich viel mehr um andere Themen kümmern kann, um fachliche Themen und weniger um die einfachen, stupiden Themen.
Das heißt, da kommt auch so ein Thema wie Automatisierung mit zum Tragen quasi.
Nicht unbedingt. Man muss immer dazu sagen, Copilot ist ein Copilot und kein Autopilot. Das ist immer so das Beispiel, was ich benenne. Das heißt also, er tut nichts per se automatisch. Ich kann also nicht sagen, wenn ich früh meinen Rechner hochfahre, tu bitte erstmal dies, das und jenes, bevor ich anfange zu arbeiten, sondern der Copilot steht mir als wirklich Beifahrer zur Seite, beantwortet Fragen, unterstützt mich in meinem täglichen Doing.
Also jetzt muss ich mal kurz... Die 14 Minuten finde ich krass. Also ich meine, 14 Minuten pro Tag mag jetzt gar nicht so viel sein, aber wenn ich mir jetzt überlege, und selbst wenn ich so auf 10 Minuten mal runterrechne, weil es für mich leichter zu rechnen ist im Kopf, tut mir leid. Aber alle, die da besser in Mathe sind, können das ja auch 14 Minuten machen. Aber wenn ich das jetzt mal auf 10 Minuten runterrechne, und ich glaube, es gibt so, was sagt man mal, so 220 Arbeitstage, dann ist es ja, zum Glück brauche ich dafür keinen Taschenrechner, weil ich muss nur eine Null ranhängen, sondern das ist ja 2200 Minuten in meinem Arbeitsjahr. Korrekt? Das ist ja erstmal richtig. Und 2200 Minuten, jetzt könnte ich natürlich entweder das durch 8 teilen, dann hätte ich quasi wie viele Arbeitstage ich habe und dann muss ich kurz mal, das sind glaube ich so
pass auf, ich kann dir helfen.
275 oder sowas, glaube ich. Das ist immer schlecht, wenn man, vielleicht müssen wir es rausschneiden, weil ich mich vielleicht berechnet habe. Ich glaube, es sind roundabout 275. Aber nee, das ist die Rechnung, habe ich gerade verkackt, glaube ich. Aber dann hilf mir doch mal kurz. Was ist denn das so aufs Jahr hochgerechnet oder wenn man das mal so in Zahlen packt?
Ja, tatsächlich. Wir haben mal eine kleine ROI-Rechnung angestellt, relativ simpel zusammengefasst. Sind wir hergegangen und haben gesagt, wir haben ein fiktives Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, wo wir in unseren Beratungsworkshops herausgefunden haben, dass für 300 Mitarbeiter die Nutzung einer Copilot von Microsoft 365-Lizenz eine wirkliche Steigerung der Effektivität der Arbeits- oder eine Optimierung der Arbeitszeit hervorrufen würde. Die Lizenz vom Copilot von M365 kostet aktuell $30, das heißt so 28,10 € in etwa. Und dem haben wir einfach mal entgegengestellt, die Rechnung, die du gerade aufgemacht hast, wie viele Arbeitstage habe ich im Jahr, wie viel Zeitersparnis im Jahr habe ich dann wirklich, wenn ich davon ausgehe, dass ich 14 Minuten am Tag pro User von diesen 300 Benutzern eben einspare. Und dann kommst du am Ende auf eine knappe 500.000 €, die du an Personalkosten einsparst. Das ist tatsächlich schon eine recht große Zahl, die dann im Raum steht. Das denkt man erstmal nicht, weil diese initiale Zahl 14 Minuten natürlich sehr, sehr gering erscheint, aber hochgerechnet auf das Jahr ist es am Ende doch ein ganz beachtlicher Betrag, der dann wirklich dann unten drunter steht.
Ja, holy moly. Okay.
Ja, macht mich erstmal sprachlos kurz. Aber ja, Muss man sich durchrechnen. Aber gibt es da
typische... Ich habe auch ganz kurz, Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich habe jetzt kurz meine Rechnung im Kopf auch zu Ende gerechnet. Also wir waren ja bei 275 und jetzt habe ich gerade gefragt, was mache ich jetzt mit den 275? Aber ich muss die natürlich noch durch 60 teilen, damit wir auch dann über Stunden reden. Und dann komme ich ungefähr bei 4,5 raus, glaube ich. Oder habe ich jetzt... Ist auch egal. Okay, ich mache das dann nach der Folge, rechne ich das nochmal nach. Aber ich fand ja Andreas Rechnung, fand ich ja generell viel, viel interessanter, vor allen Dingen, weil natürlich da auch noch ein Eurobetrag hintersteckte. Und es ist natürlich auch völlig verständlich, wenn ich dann nämlich, also machen wir uns nichts vor, wir benutzen, also ich benutze es und ich weiß von sehr vielen ja auch gerne so ein Chatbot oder so ein Chat-Buddy, ja auch gerne privat, wenn ich einfach mal schnell irgendwie, weiß ich nicht, eine Danksagungskarte meinetwegen oder hey, schick mal, formulier mal einen Gruß raus oder, nee, obwohl, für sowas nicht, aber weiß ich nicht, schreib mal eine tolle Gute-Nacht-Geschichte für ein 7-jähriges Kind, bla. sowas zum Beispiel, wenn ich halt selber halt nicht kreativ genug bin oder meine kreative Ader irgendwie schon wieder versiegt ist. Und es ist natürlich auch, wenn ich mir das jetzt auf die Arbeitswelt oder in die Arbeitswelt übertrage, dann kann das da natürlich mir auch wahnsinnig viel weiterhelfen, weil jetzt kommen wir mal wirklich zu dem 365-Thema. Also mhm. wo es mir in all diesem Konstrukt um M365, sei es nun über SharePoint oder meine E-Mails oder meine Teams-Chat-Verläufe oder meine Teams-Konferenzen. Jetzt fällt mir gerade ein, Toko, ich habe dich unterbrochen.
Ja, mach weiter.
Okay, bevor, sorry.
Dass du vergisst, hab's ich jetzt eh schon vergessen.
Genau. Andi, dann hol mich doch mal da jetzt ab und mach doch mal Butter bei die Fische. Ist es am Ende des Tages genau so geil, wie ich es privat auch nutze, dass ich da wirklich einen Chat-Buddy habe, dem ich sagen kann, so hey, pass auf, zeig mir mal bitte alle die letzte Konversation mit Andi Goldmann, als wir über das Thema wir wollen eine Podcast-Folge aufnehmen, gesprochen habe und gebe mir eine Zusammenfassung und habe ich eventuell noch To-Dos dafür. Kann ich mir das so vorstellen oder wie funktioniert das?
Das geht genau in die Richtung und wenn wir das jetzt mal differenzieren, ist eben genau das auch der große Unterschied. Die Frage, die du gerade gestellt hast, gib mir mal eine Zusammenfassung von dem Meeting, was wir hatten, was war der letzte Kontakt oder was habe ich zuletzt mit dem Andreas besprochen und ähnliches. Das sind ja wirklich Inhalte, die aus Unternehmensdaten stammen. Das heißt, so eine Antwort könnte mir ja das öffentlich verfügbare ChatGPT niemals generieren, ja, weil er natürlich genau an diese Informationen gar nicht rankommt. Ne? Ja. Und das ist auch der große Unterschied eben zum Copilot für M365, der eben als Standarddaten Töpfe, alles, was im Microsoft 365-Universum vorhanden ist, verwenden kann. Du hast eben schon ein paar Beispiele genannt. Der Klassiker ist natürlich SharePoint, OneDrive, mein Exchange-Postfach, also mein Outlook-Postfach, Teams-Chats und alles, was sonst noch so vorhanden ist, Microsoft Viva etc. All das sind Datentöpfe, die er standardmäßig nutzen kann, wo er entsprechende Inhalte für seine Antworten rausziehen kann, um mir die Daten stellen zu können. Du hast gerade ein einfaches Beispiel genannt. Zeig mir nochmal die Zusammenfassung meiner letzten Konversation mit Andreas Goldmann. Dann geht er eben zum einen in dein Exchange-Postfach, dann geht er aber auch in deine Teams-Nachrichten, guckt vielleicht auch im Viva nach, was hast du in den letzten Tagen, Wochen, vielleicht grenzt du es in deinem Prompt auch noch zeitlich ein. Was hast du in diesem Zeitraum mit der Person zu tun gehabt? Was hast du kommuniziert? Gab es vielleicht auch Dokumente, an denen ihr zusammengearbeitet habt? Und er stellt dir daraus eben eine entsprechende Antwort, eine Zusammenfassung. Und immer auch, das ist so, dass das wirklich schön an der Sache, immer referenziert mit der Quelle, wo er diese Informationen her hat. Das heißt, an seinen Aussagen, die er trifft, ist hinten immer eine kleine Fußmarke mit 1, 2, 3 durchnummeriert, über die du drüber hovern kannst und wo du dann siehst, hey, diese Informationen, die ich dir jetzt hier gerade präsentiere, stammt übrigens aus dieser E-Mail oder stammt aus diesem Teams-Chat, in den du mit Fabian vielleicht hattest.
Ist nicht dein Ernst.
Das heißt, es ist auch immer nachvollziehbar, wo die Quelle her ist. Und du kannst auch immer nachvollziehen, ist das diese Aussage, die er jetzt trifft, das Ergebnis, was er dir jetzt zurückliefert, auch wirklich richtig? Oder ist diese Quelle, oder steht da im Prinzip eine andere Information drin? Also gerade am Anfang empfehlen wir auch immer, vertraue diesem Teil nicht zu 100%. Wir kommen dann später auch nochmal so auf Meeting-Transkriptionen etc. zu sprechen. Vertraue ihm nicht zu 100%. Schaffe erstmal ein gewisses Vertrauen. Schau dir an, wo sind die Quellen, an denen er sich bedient, um so ein bisschen wirklich das Vertrauen aufzubauen zu der Technik. Weil das muss man fairerweise auch dazu sagen, das ist ein Co-Pilot. Ich hatte es vorhin schon gesagt, kein Autopilot. Das heißt, ich sollte nichts, was da rauskommt, 1:1 für bare Münze nehmen, weiterleiten und meine Entscheidung darauf basieren lassen, sondern ich sollte immer einen gewissen Review haben und schauen, okay, passt das, was er mir zurückgegeben hat, oder halluziniert er vielleicht jetzt an der Stelle und gibt mir irgendetwas zurück, was gar nicht dem der Wahrheit entspricht.
Ist Halluzinieren da wirklich das richtige, der richtige Begriff, den auch die Techniker dann
tatsächlich im KI-Umfeld ist das KI? Der Begriff der Wahl, ja.
Ah, okay, sehr geil. Spannend. Toko, sorry.
Alles gut. Wenn wir von Datentöpfe, Vertrauen und so weiter reden, da ploppt bei mir mein schwarzes Teufelchen auf meiner linken Schulter hoch und ein Schelm, der Böses denkt. Du hast vielleicht vorhin kurz angedeutet, im User-Kontext, wer greift wann auf welche Daten zu? Und ja, es sind unternehmenseigene Daten, aber auch da gibt es ja verschiedene Sicherheitsstufen. Also sprich, ein Mitarbeiter darf zum Beispiel nicht in HR auf Gehaltsdaten oder sonstiges zugreifen. Wie findet hier diese Abgrenzung statt, dass nicht aus allen Datentöpfen jeder auf alles zugreifen kann, sondern dass da die Sicherheit in Anführungszeichen gewahrt wird?
Ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema und auch immer die größte Gefahr, die die Kunden sehen an der Geschichte, dass der Co-Pilot plötzlich Zugriff auf Daten hat, auf die der User von sich aus mit seinen Berechtigungen erstmal nie Zugriff bekommen hätte. Und man muss vereinfacht sich vorstellen, der Co-Pilot in meinem Benutzerkontext hat nur da Zugriff von der Berechtigung her, wo ich als User wirklich auch Zugriff habe. Das heißt, wo ich auch theoretisch per Mausklick hinkommen würde auf die Dokumente, auf die Unternehmensdaten etc. Er ist also wirklich immer in dem Berechtigungskonstrukt des Benutzers unterwegs und hat auch niemals Zugriff auf ein Dokument, wo mein User gar nicht berechtigt wäre. Das muss man so vorwegstellen. Das ist auf jeden Fall...
Das heißt, einfach formuliert, um nochmal auf das Beispiel, was wir eben eingeführt hatten, unser Kommunikationsverlauf, den ich jetzt mit dir zum Beispiel hatte, wenn ich da jetzt den Bot frage, hier fassen wir mal alles zusammen. Und angenommen, du hast jetzt in deinem Outlook schon angefangen, eine E-Mail zu schreiben, die ist aber noch im Entwurf, noch gar nicht abgesendet an mich. Dann würde mir der Chatbot auch nicht verraten, dass du da gerade im Entwurf bist, mir eine E-Mail zu antworten, weil ich ja gar keinen Zugriff auf dein E-Mail-Postfach habe und gar nicht weiß, wie viele E-Mails du gerade im Entwurf hast. Ist das einfach reduziert erstmal so?
Ganz genau. Oder vereinfacht gesagt, wenn der Geschäftsführer sich mit seiner Assistenz in einem Chat oder in einer E-Mail über meine Kündigung gerade unterhält, dann habe ich mit meinem Co-Pilot natürlich keinen Zugriff auf diese Information. Selbst wenn ich ihn fragen würde, steht gerade eine geplante Kündigung für mich ins Haus. Ne? Das ist ausgeschlossen an der Stelle.
Okay, das heißt, ich muss dann aber natürlich im Vorfeld auch schon, also bei Outlook ist es natürlich relativ einfach gegeben, weil in der Regel haben wir halt unsere Postfächer ja so weit reglementiert, dass tatsächlich auch immer nur die jeweilige Person darauf Zugriff hat. Aber wenn ich mir jetzt gerade mal so eine SharePoint-Umgebung mir ausdenke oder bleiben wir ruhig bei SharePoint oder vielleicht auch OneDrive oder wenn es dann eben darum geht, so mit viele Dinge werden dann ja auch geteilt, um zu kollaborieren, um gemeinsam daran zu arbeiten. Da muss ich natürlich dann aber vorher schon sehr viel Ordnung, sag ich mal, in meine Microsoft 365-Welt gebracht haben, damit mir eben solche Fauxpas, dass ich eventuell auf irgendwas zugreifen kann, von dem ich vielleicht noch nicht mal weiß, dass ich darauf zugreifen kann, weil ich klicke ja jetzt nicht jedes Mal durch SharePoint oder OneDrive und gucke, habe ich vielleicht irgendwo Berechtigungen, die ich gar nicht haben sollte und finde da halt irgendwelche Informationen, die ich dann leaken könnte oder sowas halt. Aber der Chatbot, also der Co-Pilot von Microsoft 365, der würde es ja in dem Moment ja einfach, weil das halt sein Job ist, würde das ja dann tun, korrekt?
Der ist absolut gnadenlos. Der greift auf alles zu und indexiert alles, auf das dein Benutzer Zugriff hat. Und du hast es perfekt zusammengefasst. Das heißt also, vorhin hatten wir ganz kurz das HR-Beispiel genannt. Wenn die HR-Abteilung eine SharePoint-Site hat, wo sie Gehaltsdaten pflegt, wo sie vielleicht eine Excel-Liste hat mit einer Übersicht und Kalkulation, was für Personalkosten pro Quartal entstehen oder ähnliches. Und eine Kollegin aus der HR-Abteilung macht den Fehler und teilt diese Datei per Rechtsklick, Sharing, und wollte sie ursprünglich vielleicht an den Geschäftsführer teilen, hat aber vergessen, den Geschäftsführer explizit anzugeben, sondern hat auf alle in der Organisation geklickt. Dann ist es genau der Fall, den du eben beschrieben hast. Dann weiß natürlich nicht grundsätzlich jeder in dem Unternehmen plötzlich Bescheid, dass ich Zugriff auf diese Datei hätte. Das heißt, es kann jahrelang so gut gehen. Niemand erfährt davon, dass der theoretisch diese Berechtigung hätte auf die Datei. Aber wie gesagt, der Copilot ist gnadenlos, der indexiert natürlich auch diese Datei. Und wenn ich bei meinem nächsten Prompt über die Themen Gehalt und Fabian Hesselbart spreche, dann könnte es schon durchaus auch sein, dass er sich dieser Excel-Tabelle bedient und Informationen daraus entsprechend in seine Antwort einarbeitet. Und das ist auch genau eine der großen Herausforderungen, wo wir empfehlen, dieses sogenannte Oversharing. Also man neigt oftmals auch dazu, mit OneDrive und SharePoint einen großen Personenkreis zu berechtigen, was grundsätzlich vom Doing her natürlich auch die einfache Variante ist, was aber eben dazu führt, gerade wenn man nicht mit Ablauflinks arbeitet, dass ein sehr großer Wildwuchs an freigegebenen Dateien existiert. Und der Copilot macht das Ganze ja plötzlich wieder handelbar, weil er alle diese Dateien, die im Zugriff sein können von dem Benutzer, wieder durchsuchbar macht, indexiert etc. Birgt natürlich aber auch diese Riesengefahren, dass ich aus der Vergangenheit diesen Wildwuchs habe und damit eben auch Zugriff auf Informationen erhalte, die eigentlich nicht für meine Augen bestimmt sind. Ne? Und das ist so dieses Thema, wo wir wirklich auch mit verschiedensten Tools im Vorfeld bei unseren Kunden in die Projekte gehen und erstmal Analysen fahren und schauen, gibt es hier Wildwuchs, gibt es ein Oversharing? Man könnte auch sagen, wir müssen im Vorfeld eine gewisse Datenhygiene betreiben und erstmal wirklich die Umgebung aufräumen. Wenn wir nämlich noch einen Schritt weiter gehen und wir haben dort nicht nur ein Dokument liegen, ein Konzept mit Informationen, sondern es gibt vielleicht 10 verschiedene Versionen und Varianten von diesem Konzept, dann führt das ja dazu, dass der Copilot selbst gar nicht entscheiden kann, in welchem dieser 10 Dokumente, die ja alle einen ähnlichen Inhalt haben, ist denn jetzt wirklich die wahre Information drin? Die unterscheiden sich ja vielleicht gerade bei der Entwicklung von einem Dokument, von einem Konzept oder ähnlichem. Sprich, er kann an der Stelle nicht unterscheiden, ist jetzt die Information aus der Version 1 die richtige oder aus der Version 10 die richtige. Und auch da müssen wir unter dem Deckmantel Datenhygiene ran mit den Kunden in unseren Projekten und erstmal wirklich das Ganze bereinigen. Es gibt da so ein schönes Bildchen, so das Thema Shit in, Shit out. Wenn ich vorne das braune Häufchen habe, dazwischen den Regenbogen-Copilot, dann kommt halt hinten ein Regenbogenhäufchen raus. Das macht halt keinen Unterschied. Und genau da müssen wir halt ansetzen und wirklich erstmal in unserer Umgebung aufräumen, weil nur so kann auch die Qualität der Ergebnisse, die mir dieser Chatbot liefert, wirklich auch hochgehalten werden.
Sorry, Andi, ich habe gerade Kopfkino. Falls es euch auch gerade so geht und ihr euch vorstellt, wie ein Regenbogenhäufchen aussieht, wir geben euch kurz 3 Sekunden, um wieder euch zu fangen. aber das ist natürlich mega krass. Das heißt, es geht bei den Projekten, sage ich mal, um Copilot für Microsoft 365 nicht zwingend darum, jetzt einfach mal das zu aktivieren und dem Kunden zu zeigen, wie cool das ganze Ding ist, sondern im Endeffekt, wenn wir das jetzt mal wirklich aus Projektsicht betrachten, da kommt halt ein Kunde und sagt so, hey, ich habe hier voll Bock auf Copilot, weil ich find KI voll gut und ich will, dass meine Mitarbeiter effektiv und effizient, sag ich mal, ihre Workloads abarbeiten können und möchte ihnen deswegen halt auch ein Chat-Buddy an die Seite geben, dann geht es nicht einfach darum, jetzt sag ich mal, dann einfach zu sagen, okay, hier aktivieren und Lizenz an die und die User verteilen, sondern im Endeffekt tatsächlich, wie du schon sagst, erstmal prüfen, validieren, aufräumen und Housekeeping betreiben.
Plus, ich würde gerne die Frage noch ergänzen von dir, Fabian. Gibt es vielleicht auch so Eingrenzungen an Branchen oder gewisse Gefilden, wo man sagt, lieber die Finger erstmal davon lassen, weil es noch irgendwelche vielleicht rechtlichen Dinge gibt, die wir noch gar nicht abgrenzen können oder bestimmte Voraussetzungen, die nicht gegeben sind, kann man das vielleicht auch mit einschränken in der Hinsicht?
Also im Grunde genommen kann man sagen, der Copilot für M365 bedient sich ja der gesamten Microsoft 365 Suite. Nicht nur von den Datentöpfen, wie ich sie vorhin genannt habe, sondern auch von den ganzen Security-Mechanismen, von den Rollen- und Rechtekonzepten, die dahinter stehen mit Entra-ID etc. Und das ist auch der grundsätzliche Ansatz, zu sagen, wir gehen mit unseren Kunden in den Projekten wirklich erstmal her und stellen fest, wo auf deiner Cloud-Journey befindest du dich bei der Einführung von deinem Microsoft 365. Üblicherweise, wenn wir mal einen Greenfield-Kunden, ein Greenfield-Projekt zur Hand nehmen, der gerade plant, Microsoft 365 einzuführen, definieren wir gewisse Rollout-Wellen, wo wir sagen, okay, in der Welle 1 führst du dies, das, jenes Produkt ein, in Welle 2 das und jenes, zeitlich versetzt, damit du auch die Benutzer nicht überforderst, alles begleitet von Adoption- und Change-Maßnahmen. Und dann gibt es meistens ganz rechts so eine 4. oder 5. Welle, die ist meistens so ein bisschen ausgegraut. Da sind dann so Sachen drin wie Data Loss Prevention, Information Protection, sprich Datenklassifizierung etc. Und die werden oftmals, weil auch anfangs nicht ersichtlich ist, dass so ein Projekt sehr komplex ist, werden die im Laufe der Zeit dann immer weiter nach rechts geschoben und geraten dann meist auch in Vergessenheit. Sprich, das sind meistens so die optionalen Themen in unseren üblichen Microsoft 365-Projekten. Wenn wir jetzt aber über Copilot for M365 und die Einführung sprechen, sind diese ganzen optionalen Tools, die bisher optional sind, aus unserer Sicht eigentlich verpflichtend, weil ich genau dafür sorgen muss, dass ich vielleicht mit einer Datenklassifizierung auch auf einer anderen Ebene mich nochmal darum kümmere, dass meine Daten geschützt sind, auch wenn die HR-Kollegin aus Versehen diesen Button alle im Unternehmen trifft, kann ich mit einer Datenklassifizierung so dafür sorgen, dass dieses Dokument trotzdem nicht zugreifbar ist vom Hausmeister. Und das sind so die üblichen Hausaufgaben, die wir in den ersten Workshops identifizieren. Wo ist der Stand der Einführung von der bisherigen Microsoft 365-Einführung und was müssen wir noch erledigen oder was sollten wir noch erledigen, bevor wir wirklich den Copilot for M365 einführen. Und erst wenn wir diese Hausaufgaben erledigt haben, sollten wir eben wirklich Lizenzen beschaffen und den Copilot-Anknopf drücken, wie ich immer so schön sage. Das heißt, technologisch gesehen ist das tatsächlich nicht aufwendig. Ich kann mir Copilot for M365 Lizenzen bei dem Partner meiner Wahl beschaffen, kann im Admin Center 3 Knöpfe drücken und danach wird das Ding für den User, der diese Lizenz erhalten hat, aktiviert und die Indexierung läuft los und eine gewisse Zeit später kann er das Teil produktiv nutzen. Mit den Problemen, die wir eben genannt haben. Deswegen sagen wir, identifizieren, wo stehst du, Roadmap aufzeichnen, was solltest du noch erledigen bis zur Einführung des Copilot for M365 und ganz, ganz wichtig, die Benutzer auf der Reise mitnehmen. Ich hatte eben schon dieses Wort Adoption and Change angesprochen. Das ist bei einem Copilot von Microsoft 365 Projekt unerlässlich aus unserer Sicht, weil ich hatte es zu Anfangs ja gesagt, unser Ziel ist, die Effektivität der Benutzer zu steigern und im besten Fall aus 14 Minuten Zeitersparnis pro Tag vielleicht 20 Minuten zu machen. Und das schaffe ich eben nur, indem ich die Benutzer mitnehme, sie begleite bei der Einführung, ihnen das Tooling erkläre, was hat es für einen Mehrwert, in welchen Situationen kannst du es auch anwenden, wo du vielleicht deine alte Arbeitsweise auch mal überdenken solltest und jemand genau an dieser Stelle den Copilot als unterstützendes Produkt zu Rate ziehen solltest.
Ist deine Frage damit beantwortet, Togo?
Ja, meine auf jeden Fall, klar.
Ja,
deine
ja,
auch?
Meine auch. aber ich musste gerade an das Adoption and Change Thema denken. Es gibt ja da auch eine hervorragende Podcast-Folge vom Focus on Digital Workspace mit unserer Kollegin Lena, die uns ja auch das Thema Adoption and Change an das Thema heranführt. Von daher, für alle, die das noch nicht gemacht haben, könnt ihr dort auch ruhig nochmal reinhören. Aber Andi, dann lass uns doch mal wirklich halt über die User sprechen. Du hattest ganz am Anfang schon ein paar Beispiele so reingerufen, aber lass es mich mal kurz ein bisschen konkreter machen. Kollegen, die manchmal neben mir sitzen und ich dann den Fehler mache, Excel aufzumachen, die stellen sehr schnell fest, eigentlich schon 5 bis 10 Sekunden, nachdem Excel offen ist, dass ich überhaupt keine Ahnung von Excel habe. Ich nutze dieses Tool aber eigentlich sehr gerne, weil ich bin überzeugt davon, dass es ein sehr mächtiges und gutes Tool ist. Und ich würde mir wünschen, ich könnte es viel effektiver einsetzen. Ich nutze es, aber es vergehen Stunden, bis ich das geschafft habe, was ich tatsächlich auch mir vorgestellt habe in meinem Kopf. Ist es jetzt so, dass wenn ich Copilot for Microsoft 365 nutze, ich vereinfacht gesagt diese Arbeit, sagen wir, ich möchte halt irgendwie was halt Tolles halt in Excel machen, dass ich dem Chatbuddy einfach sage, hey, ich möchte das gerne machen, wie sieht die Formel aus oder generiere mir die Formel dafür oder erstelle es mir sogar?
Ja, kann man schon so sagen. Also du hast vereinfacht gesagt, im Excel, um bei dem Beispiel zu bleiben, oben in deiner Taskbar oder Ribbonbar, wie auch immer man das nennen möchte, dann zusätzlich einen Copilot-Button. Und sobald du diesen Copilot-Button drückst, geht auf der rechten Seite ein Bereich auf, ein Widget auf, wo du eben dein Chatfenster hast, dein Promptfenster. Wow. Du hast zusätzlich ein paar Vorschläge, was man so üblicherweise machen könnte, um so ein bisschen Inspiration zu geben. Und dann kannst du im Prinzip mit den Daten, die vielleicht auch in deinem Excel schon vorhanden sind, also nehmen wir mal an, du hast da vielleicht eine Tabelle, in der werden Marketingkampagnen geführt, wie viele Kosten entstehen zu diesen Marketingkampagnen. Dann gibt es vielleicht Account Manager dazu, die diese Marketingkampagnen unterstützt haben, die Verkäufe bei Kunden etc. Also so eine fiktive Tabelle, wenn man die sich jetzt mal vor Augen führt, dann kann ich die hernehmen und kann dann entsprechend in meinem Copilot-Fenster auf der rechten Seite sagen, bitte lieber Copilot, gib mir mal eine Antwort, welche Marketingkampagne war denn die erfolgreichste? Sprich, er geht dann einfach her, summiert sozusagen die Umsätze, die aus den jeweiligen Marketingkampagnen laut Tabelle erfolgt sind und gibt mir dann sozusagen den höchsten Wert an der Stelle zurück und sagt, hey, Marketingkampagne A war die erfolgreichste. Das ist so ein einfaches Beispiel.
Ja klar, aber es zeigt ja schon, also egal wie einfach das Beispiel ist, aber es zeigt ja schon, in welche Richtung das Ganze geht, dass ich ja eigentlich selber gar nicht mehr so viel mit den Tabellen rumjonglieren muss. Ich meine, dass ich es nachher natürlich nochmal auf Plausibilität und Richtigkeit prüfen muss und wie gesagt, ich mich nicht zu 100% immer drauf verlassen sollte, ist wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit, aber generell natürlich, dass ich dann eben nicht mehr 3 Stunden damit verbringe, eben dieses Ergebnis mir selber zu arbeiten, sondern vielleicht nochmal 1/2 Stunde, um zu prüfen, macht das Ergebnis, was mir der Copilot ausgespuckt hat, überhaupt Sinn.
Ganz genau. Also um ein zweites Beispiel zu nennen, gerade auch so Sachen, die ich relativ selten in meiner täglichen Arbeit benötige, ein Balkendiagramm erzeugen, eine Pivot-Tabelle erzeugen oder ähnliches. Ja. Das sind Sachen, die braucht man schon mal hin und wieder, aber in oftmals eben nicht so regelmäßig, dass man genau weiß, wo man hinklicken muss, um das Ziel zu erreichen. Und genau das sind eben Dinge, die ich als Anforderung dem Copilot for Excel in dem Fall reingeben kann und er mir dann die fertigen Formeln oder in dem Fall die fertige Tabelle oder das fertige Balkendiagramm zurückliefert mit den Informationen, die ich gerne hätte. Bei meinem Beispiel eben wäre das zum Beispiel, erstelle mir ein Balkendiagramm, was eine Übersicht über die Marketingkampagnen darstellt mit den Umsätzen oder zeige mir eine Pivot-Tabelle mit den Account-Managern gelistet nach deren Umsatz zur Marketingkampagne XY. Und dann bekomme ich im Prinzip die fertigen Diagramme oder die fertigen Pivot-Tabellen zurück, kann die reviewen und kann sagen, hey, das passt für mich, die kann ich genauso oder möchte die genauso in mein Excel-Sheet übernehmen und weiterverwenden. Und wenn ich jetzt bei mir bleibe als Beispiel, ich brauche sowas vielleicht einmal im Quartal, das heißt, ich müsste in dem Fall jetzt erstmal mindestens mal 5 Minuten mich damit beschäftigen, wo in Excel muss ich denn hinfassen, was brauche ich denn für Tools, vielleicht auch für Formeln, um so eine Pivot-Tabelle oder so ein Balkendiagramm zu erzeugen. Und genau das ist die Zeitersparnis, die wir hervorrufen wollen, wo wir eben aber auch in die Anwendungsfälle rein müssen und identifizieren müssen, für wen ist das Tool geeignet, wen macht es besonders effektiv. Und so ein Fließbandarbeiter, dem macht es vielleicht nicht wirklich effektiver. Das heißt, ich muss eben wahrscheinlich auch nicht mein gesamtes Unternehmen mit diesen Lizenzen ausstatten, sondern eben nur die Personengruppen, wo ich mir wirklich auch einen Mehrwert draus erhoffe. Ne?
Ja.
Du hast ja schon davon gesprochen, dass wir es eigentlich quick and dirty implementieren können, der Schieberegler Copilot einschalten. Aber so möchten wir ja gar nicht herangehen. Du hast auch von im Microsoft 365-Kontext von diesen grauen Feldern, was Datenklassifizierung und so weiter anbelangt, gesprochen. Aber kannst du es noch vielleicht so ein bisschen greifbarer machen, auch aus der Praxis heraus? Gibt es da schon Kunden, die es einsetzen, die sagen, wow, Herr Goldmann, sei, dass wir das Thema einsetzen, haben wir wirklich eine Effizienzsteigerung, haben wir vielleicht auch nur, in Anführungszeichen, zufriedenere Mitarbeiter, weil sie stupide Aufgaben nicht mehr tagtäglich ausführen müssen und dadurch aber Qualität, Zufriedenheit, wie auch immer, nach oben getrieben werden?
Ja, also wir sind in den ersten Einführungsprojekten und man hat oftmals so den Aha-Effekt nach den ersten Workshops. Also ich kann mal so berichten von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wo wir eingestiegen sind zu dem Thema. Und nach dem ersten Workshop und dem Feedback, was wir einfach eingeholt haben, gab es wirklich extrem, extrem gutes Feedback, weil wirklich so die Zahnräder in den Köpfen losgelaufen sind, was so alles möglich ist. Also die hatten so 2, 3 Beispiele genannt, wo sie wirklich teilweise 8 Stunden einsparen würden. Also da geht es gerade um das Thema Transkription in Meetings, die gehalten werden mit Kunden, die wirklich niedergeschrieben werden müssen und nachgehalten werden müssen, protokolliert werden müssen, auch um das Ganze nachfassen zu können und auch um in 5 Jahren nochmal checken zu können, was wurde da besprochen. Und da sitzt tatsächlich nach dem Meeting eine Person 4 bis 8 Stunden und protokolliert dieses Meeting runter. Und das war so eins der wirklich Ereignisse, wo ich gesagt habe, wow, okay, wenn wir das wirklich nutzen können und das Ganze in Teams-Meetings mit der Transkription, die ja schon eine ganze Weile existiert. Das heißt also, es wird eine Kopie des Gesprochenen niedergeschrieben und noch dazu kann ich dann mit dem Copilot vor M365, der natürlich auf diese niedergeschriebenen Daten Zugriff hat, entsprechende Fragen stellen. Das heißt also, ich kann dann beispielsweise den Prompt stellen, erstelle mir eine Zusammenfassung des Meetings von gerade eben. Oder eine zweite Möglichkeit wäre, gab es in dem Meeting Aufgaben, die verteilt wurden? Und wenn dann in dem Meeting besprochen wurde, Thorsten, bitte bis nächste Woche Mittwoch um 8 Uhr dieses und jenes folgendes Dokument erarbeiten und uns zukommen lassen, dann ist das eben eine definierte Aufgabe, die er zurückgibt. Und das eben als Liste natürlich, wenn mehrere Tasks oder To-Dos vergeben worden sind, die ich dann am Ende zurückbekomme, sodass eben nichts in Vergessenheit gerät. Und das sind wirklich so einschlagende Ereignisse, wo ich sage, hey, es gibt wirklich so Killer-Use-Cases in jedem Unternehmen, die müssen wir halt einfach rausfinden. Und damit machen wir das Unternehmen und vor allem auch die User viel, viel effektiver und können uns in dem Beispiel jetzt wirklich 4 bis 8 Stunden Arbeit für wirklich ein Kundenmeeting einsparen. Das ist schon enorm.
Wahnsinn, ja.
Das ist großartig. Das sind wahnsinnige Zahlen. Definitiv. Da fällt mir noch was ein. Und zwar, also jetzt mal abgesehen von Datenschutz. Ich denke, wir brauchen bei Copilot VM Microsoft 365 müssen wir jetzt nicht die Büchse der Pandora zum Thema Datenschutz aufmachen, denn irgendwo befinden wir uns ja eh schon in der Microsoft 365 Welt und dass man sich da allgemein natürlich irgendwie seine Gedanken zum Thema Datenschutz und sowas halt vorher machen muss, ist klar. Deswegen will ich das hier gar nicht zum großen Thema machen, es sei denn, Andi, du sagst so, doch, können wir ruhig nochmal drüber reden. Aber ich möchte eigentlich meine eigentliche Frage stellen. Und zwar, du hast vorhin gesagt, der Search-Index wird aufgebaut oder die Indizierung passiert ja von meinen eigenen Daten, die ich in SharePoint, OneDrive, bla bla bla, muss ja dann halt erfolgen. Wie viel Zeit vergeht da eigentlich? Also ist es in einer Stunde erledigt? Ich meine, das ist natürlich immer schwierig wahrscheinlich zu sagen, weil je nachdem, ob ich kleiner Mittelstand, mittlerer Mittelstand, großer Mittelstand oder eben irgendwie so ein Konzern bin mit keine Ahnung, aber vielleicht kann man es irgendwie kannst du da irgendwie so eine Schätzung abgeben, wie lange das in der Regel dauert oder wie viel Zeit man dann quasi auch der Indizierung im Microsoft 365 Kontext erst einmal geben muss, bis der alle Daten für jeden einzelnen User für sich einsortiert hat.
Ja, tatsächlich kann man es nicht auf die Zahl genau sagen, weil du hast schon gesagt, je nachdem, wie viel Kapazität ich wirklich auch in meiner Microsoft 365-Umgebung habe, braucht es natürlich eine höhere Rechenkapazität oder eben auch nicht. Das heißt, aber sobald du eine Lizenz aktivierst für den Copilot, läuft eben im Hintergrund dieser Index los. Okay. Und wir sagen immer so, 24 bis 48 Stunden sollte man ihm schon geben für die Indexierung der Thematiken, bevor man wirklich dann auch valide Ergebnisse zurückbekommt.
Okay, ja gut, also du musst es dann nicht nochmal proaktiv halt anstarten, sondern im Endeffekt passiert das dann, sobald ich das, sag ich mal, generell halt aktiviert habe und die Lizenz wahrscheinlich dann halt entsprechend verteilt habe, rennt er los. Und dann ist es natürlich abhängig von der Menge an Daten, das ist klar. Genau, ja. Die Compute-Leistung, weil wir auch eine Podcast-Folge mit Nvidia und zum Thema Nvidia Computing hatten und sowas halt, fällt mir gerade nur noch ein, die einzelne Compute-Leistung, die jetzt innerhalb Microsofts passiert, die muss ich nicht nochmal extra kaufen oder sowas halt, sondern das ist quasi in der Lizenz schon enthalten.
Ganz genau, das ist wie üblich im Microsoft 365-Umfeld, es findet eine Lizenzierung pro User pro Monat statt, üblicherweise wie das auch bei jedem anderen Software-as-a-Service-Produkt der Fall ist. Und um das, was im Hintergrund passiert, um die Magic, um die Server und Ähnliches, muss ich mich nicht kümmern, die sind sozusagen im Preis inkludiert.
Okay, jetzt so zu meiner eigentlichen Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Wir reden ja die ganze Zeit jetzt über meine Daten, die ich in OneDrive halte, SharePoint halte, in Outlook festhalte. Aber wir sind mal ganz ehrlich, alle unsere Kunden, zumindest alle Kunden, die ich kenne und die ich in den letzten 10, 20 Jahren halt immer wieder getroffen habe, die haben ja nicht nur Microsoft-Sachen. Muss man mal unter der Hand so ganz ehrlich so sagen. Es gibt ja auch Produkte wie zum Beispiel sowas wie SAP oder andere CRM-Tools oder generell CRM-Tools oder sei es nun andere SaaS-Applikationen, was auch immer, also Workday oder wie gesagt, Kann ja alles sein.
Lokale Daten.
Lokale Daten, genau. Können auch lokale Daten sein. Also eben Daten, die nicht in meiner M365-Bubble vorherrschen, ist der Copilot da außen vor und kommt dann gar nicht an diese Daten ran und dann heißt es so, ja, hier, sag mir mal, was die letzte Auswertung, und diese Auswertung ist jetzt aber halt irgendwo in meinem HR-Tool, CRM, SAP, was auch immer drin, und dann sagt Copilot, ja, keine Infos dazu da, Schluss mit lustig.
Von Haus aus ist das definitiv so. Von Haus aus kümmert er sich erstmal nur um die Datenquellen in seinem Microsoft 365-Universum. Und das ist auch das, was wir in unseren Gesprächen immer identifizieren und predigen, dass wir sagen, hey, solange du nicht einen Großteil deiner Unternehmenskommunikation, deiner Unternehmensdaten im Microsoft 365 hast, sondern noch ganz intensiv mit lokalen Netzlaufwerken arbeitest und SharePoint gar kein Thema für dich ist, du kein OneDrive nutzt, sondern noch persönliche Home-Laufwerke hast, Exchange On-Prem-Mailboxen hast und die noch nicht auf Exchange Online liegen etc., macht es keinen Sinn, Copilot einzuführen, weil der einfach keine Datenbasis hat, mit der er arbeiten kann. Das muss man schon mal festhalten. Das heißt, je mehr du natürlich in der Cloud hast, je näher du die ganzen Informationen an den Copilot heranbringst, desto sinnvoller ist es eben auch, das Ganze einzuführen. Das ist so das eine. Wenn wir jetzt über Third-Party-Produkte aus der Sicht von Microsoft sprechen, wäre es natürlich super, super spannend, und tatsächlich haben die Microsoft-Kollegen da was vorgesehen. Es gibt den sogenannten Graph-Connector, und es gibt mittlerweile vorgefertigte Graph-Konnektoren von großen Herstellern. Mein Beispiel ist an der Stelle immer die Atlassian, die ja mit Confluence und Jira auch sehr, sehr gute Produkte am Start hat, die auch eine echt gute Marktverbreitung haben. Von Atlassian gibt es einen vorgefertigten Graph-Konnektor, mit dem ich eben diese Produkte und diese Datentöpfe, wenn ich jetzt mal bei diesem Wortbeispiel bleibe, andocken kann an den Copilot von Microsoft 365. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn die Indexierung durch ist, kann der Copilot eben nicht nur auf Informationen aus dem Microsoft 365-Universum zugreifen, sondern eben zusätzlich an die Datenquellen der angedockten externen Produkte. Und das macht es dann schon viel, viel mächtiger, und ich habe plötzlich eine viel größere Informationsbasis, aus der sie sich bedienen kann, um Antworten zu generieren.
Das ist perfekt, weil ich hatte gerade, als du es gesagt hast, kurz bevor du Atlassian gesagt hast, dachte ich gerade so, wie sieht es denn zum Beispiel aus mit einem Ticketsystem oder einem Wiki, was man jetzt all die letzten Jahre gepflegt hat? Eigentlich ja voll schade, dass das eben noch nicht in meiner Microsoft 365-Bubble drin ist. Aber wenn du jetzt sagst, ja, es gibt aber von den Herstellern schon entsprechende Graph-Konnektoren und ich kann meinem Copilot sagen, hey, indizier doch mal bitte auch mal den Kontext mit den entsprechenden Berechtigungen natürlich des Users wieder, und dann greift er auch auf sowas zu. Das ist ja boom. Also das ist ja richtig mindblowing gerade.
Absolut. Und das ist, ich sag mal, das ist der logische zweite Schritt, wenn ich eine Copilot-Einführung gemacht habe, mache ich das natürlich erstmal mit den hauseigenen Quellen, um auch die User an das Tooling ranzuführen. Im zweiten Step kann ich eben schauen, habe ich vielleicht Produkte im Einsatz, die solche Graph-Konnektoren schon anbieten von Haus aus. Das ist dann von der Implementierung her sehr einfach, weil natürlich der Hersteller sich dann Gedanken darüber gemacht hat, mit dem Benutzer, aus dem ich aus dem M365-Universum komme, aus dem Copilot-Kontext, gehe ich über diesen Graph-Konnektor auf eine externe Applikation, die vielleicht eine ganz andere Rollen- und Rechte-Struktur hat. Das heißt, da muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass der Copilot nicht auf der Third-Party-Lösung Zugriff auf alle Informationen in auf dieser Datenbank oder auf dieser Atlassian-Suite hat, sondern eben auch da nur Zugriff auf die Informationen hat, die in seinem Benutzerkontext entsprechen. Und das ist natürlich bei so einem vorgefertigten Graph-Connector schon vorgesehen. Da muss ich mir keinerlei großen Gedanken drum machen. Jetzt können wir aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann so einen Graph-Connector auch selbst entwickeln. Das heißt, wenn ich eine Branchensoftware habe oder vielleicht eine On-Premise-Lösung, die so eine KI-Suite nicht anbietet oder die gar keine KI an Bord hat und auch nicht absehbar ist, dass so ein Graph-Connector entwickelt wird von dem Hersteller, kann ich mir einen Partner suchen oder das auch selbst tun und einen solchen Graph-Connector entwickeln, sodass ich eben auch eine sehr, sehr alte Applikation, die keinerlei KI-Funktionalitäten hat, an den Copilot andocken kann. Und dann entsprechend auch diese Datentöpfe entsprechend weiter verwerten können aus dem Copilot-Kontext.
Mega. Wir haben aber jetzt die Einblicke bekommen, dass wir es nicht so einfach einführen, aber wenn wir es einführen, wie wir es einführen, dass es gewisse Zwecke erfüllt. Gibt es auch schon, wenn wir in die Zukunft schauen. Dinge, die wir uns dadurch noch erhoffen können, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht ausdenken konnten, weil uns der ja selber die Erfahrung vielleicht fehlt, aber wo der Hersteller schon quasi mit auf den Weg gibt, Copilot for Microsoft 365 2.0 wird in diese und diese Richtung gehen. Gibt es da schon was, was wir in Ausblick oder in Aussicht stellen können?
Ja, absolut. Also aktuell ist Microsoft dabei und integriert eben in jedes seiner Produkte einen Copiloten. Also über diesen Excel-Copilot, über den wir vorhin gesprochen haben, der ist derzeit, stand heute noch im Preview. Das heißt, der wird dann noch veröffentlicht. Und genauso gibt es für beispielsweise Planner den Plan, dort einen Copilot zu integrieren. Man merkt teilweise unter uns gesagt aber auch noch, dass es teilweise einzelne Entwicklungsteams sind, die diese jeweiligen Copiloten entwickeln. Das heißt, die sind derzeit noch nicht so eng untereinander verzahnt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und das wird aber auf jeden Fall etwas sein, wo die Microsoft meiner Ansicht nach noch sehr viel Energie reinstecken wird, diese Verzahnung der unterschiedlichen Co-Piloten hinzubekommen. Sodass ich eben in einem Teams-Meeting mir eine Aufgabenliste zurückgeben lassen kann von besprochenen Aufgaben, die vergeben wurden. Und dann auch vielleicht direkt sagen kann, hey, bitte überführ mir doch diese Aufgaben, die jetzt besprochen wurden, in ein Planner-Board, sodass ich die auch wirklich nachhaltig in einem Task-Management-Tool drin habe, mit dem ich dann entsprechend weiter arbeiten kann. Und das sind so die Sachen, wo es hingehen wird und wo noch sehr, sehr viel kommen wird aus meinem Blickwinkel. Und meine Prediction an der Stelle ist immer, was ich auch gerne mal so in Kundenterminen sage, wir werden uns künftig, wenn wir das Ganze eingeführt haben, viel, viel weniger darum kümmern müssen, wie bediene ich denn jetzt dieses und jenes Produkt und Tool, um zu meinem Ziel zu kommen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon vor Augen habe. Das heißt, das Excel-Beispiel ist immer ein Paradebeispiel. Ich muss mich nicht darum kümmern, mir aufwendig die Formel zusammenzustellen oder wie komme ich jetzt zur Pivot-Tabelle, sondern ich weiß, was mein Ziel ist, was meine fachliche Idee dahinter ist und kann einfach den Co-Piloten dafür nutzen, den Weg dahin zu vereinfachen. Und das führt eben dazu, dass ich als Endbenutzer viel, viel effektiver werde und mich wieder viel mehr auf meine fachlichen Themen konzentrieren kann und eben nicht darum kümmern muss, wie bediene ich jetzt jenes und folgendes Tool. Ne?
Und das ist ja auch das, worum es halt immer beim Focus on Digital Workspace geht. Die Stärkung des Endanwenders, ihm die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, damit er effektiv und effizient seine Arbeit erledigen kann. Von daher großartig. Freue ich mich ganz, 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 ganz doll drauf und bin da echt ein bisschen gehypt. Ich war es aber auch schon vorher, vor dieser Folge, muss ich ehrlich gestehen. Und kann es kaum erwarten, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, Fabian, das war eine schöne Zusammenfassung, beziehungsweise auch dein Eindruck. Auch ich bin gespannt, wie uns das Thema weiter verfolgt, was wir in Aussicht gestellt bekommen in Zukunft noch, was wir uns erhoffen können. Und vielleicht können es auch wir im Digital Workspace noch viel, viel besser einbinden und unseren Usern dadurch mehr Last, mehr Erleichterung herbeiführen. Wir sind gespannt.
Ja, großartig. Andi Goldmann, vielen, vielen Dank, für dass du da warst, für deine Erläuterung zum Copilot von Microsoft 365. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Du hast es richtig gut beschrieben. Ich gehe mal stark davon aus, dass, wenn sich das Copilot-Thema in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch weiterentwickelt, dass wir sicherlich nochmal eine Update-Folge dazu machen werden. Oder, du hast es ja auch gesagt, da du ja Head of Competence Center generell für all die anderen Themen halt auch bist, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dich noch häufiger hier dabei haben werden. Zumindest mich würde es sehr freuen, Toko, glaube ich auch. Vielen, vielen Dank dafür, dass du heute da warst.
Auch von meiner Seite. Danke.
Vielen lieben Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst.
Bis demnächst. Wir verlassen jetzt also unseren digitalen Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnis mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen, die wir dann wahrscheinlich mit Copilot in Zukunft lösen können.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns bald in einem virtuellen Meetingraum, in einem virtuellen Cockpit oder auch physisch in einem nächsten Meetingraum bei uns, gemeinsam über die digitale Zukunft zu diskutieren. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Bye, bye.
Ciao.